Ja.
Ja. Falki, du hast so lila Flimmern um deinen Kopf herum. Bist du heute zu Hause oder ist das einfach nur dein Hintergrund oder?
Ich glaube, wenn ich das mal rausmache, ich habe, glaube ich, irgendwie zur Besserung hier so einen Hintergrund noch über Mac drin, ne? Der das irgendwie
sieht noch, ganz noch leicht aus, als hättest du einen Heiligenschein so ein bisschen.
Ja, das habe ich. Das habe ich. Habe ich immer. Nach dem Wochenende habe ich mir so einen reingedrückt, dass ich dann am Montag noch einen Heiligenschein habe. Das ist.
Hast du tatsächlich einen in die Rüstung gerömert?
Wir haben ein bisschen Weinchen, also mal so ein bisschen Met am Abend. Also ich trinke ja nun eigentlich fast gar keinen Alkohol mehr, aber es war so schön sommerlich und manchmal hat man dann ja doch nochmal Lust und wird rückfällig. Und dann hat man da, ja, aber alles easy.
Bei dir war es sommerlich, bei mir hat es geregnet. Ich habe das Wochenende zum Schlafen genutzt. Und ich denke mir, ich könnte direkt weiterschlafen.
Das ist das Problem, wisst ihr? Und ich bin ja, weißt du, Samstag Nacht bis um 3, 4 und dann könnte ich halt auch einfach durchmachen die Woche.
Das ist das Alte, meine Oma schläft auch nur noch so 4,5 Stunden. Ich glaube, ihr seid ja auch ungefähr in der gleichen Altersklasse unterwegs. Also ja, beide. Meine Oma installiert auch kein Kubernetes, deswegen, ich glaube.
Ja, das machen die Leute in dem Alter gerne.
Genau. Man hat ja sonst nichts anderes mehr. Ne? Ja, und weißt du, ich hab mir auch sagen lassen, dass ältere Herrschaften gern unseren Podcast hören. Und damit man jetzt nicht auf die Idee kommt, falsch abgebogen zu sein, würde ich einfach mal vorschlagen, ich spiele jetzt mal das Intro ab, damit man zumindest weiß, dass man im richtigen Podcast gelandet ist. Alles klar. Bis gleich.
Bis gleich.
Hörst du was? Nein. Warum hörst du nichts?
Weiß ich nicht.
Das Soundboard macht wieder Sachen voll.
Soundboard.
Man hört tatsächlich nichts.
Also, okay.
Aber jetzt
muss Stefan einspielen.
Nicht Stefan, ich muss das machen. Ach Stefan so, ist ja im Urlaub.
Das machen. Ja. Naja, das ist ja.
So.
Haben wir es geschafft.
Ja, hier schneidet der Chef noch selbst. Jetzt fängst du auch wieder von vorne an. Nee, das lassen wir mal. So, genau. Nee, also herzlich willkommen zu der neuen Folge oder zu dieser Ausgabe des Focus on DevOps Podcasts. Ich glaube, wir haben schon genug im Intro geredet. Es ist jetzt nicht unbedingt mehr Montagmorgen, es ist schon Montagmittag, sage ich mal so. Ich hatte noch nicht zu Mittag gegessen, Volkmar, wie sieht's bei dir aus? Konntest du dich schon stärken vor der Aufnahme?
Ich mal frühesten Joghurt, aber der ist jetzt auch schon wieder, sechseinhalb Stunden
auch,
her.
Ich hab heute Vormittag auch einen Joghurt gegessen und ich habe es natürlich wie jeden Morgen geschafft, mir den Joghurt überall hinzuschmieren, nur nicht ins Gesicht. Ja, in die Futterluke, sage ich mal so. Er ist schon wieder überall gelandet, nur nicht da, wo er hin soll, weil ich mal wieder was anderes gemacht habe
währenddessen. Das passiert mir immer, wenn ich frisch dann T-Shirt anziehe, aber darum gehe ich erst nach dem Frühstück dann halt auch duschen, damit man auch nicht aussieht.
Ja, oder du hast so Sachen, die so halb gut sind, die man nicht in den Schrank einräumt, aber die man nochmal anziehen kann, weil man, der hat die nur so einen halben Tag getragen oder sowas, die eignen sich dann auch perfekt zum Essen so.
Esssachen, spezielle Esssachen.
Genau.
Also zieht man sich dann an. Und
genau, so einen schönen Gummianzug und dann kannst du den auch schön abwaschen. Dann kannst du einfach abkärchern, wenn du fertig bist. Ja.
Ja.
Fliegen da so die Spaghetti vom Wochenende wieder raus. Aber ja gut, das ist jetzt, glaube ich, zum Punkt. Weißt du, was mir gerade einfällt, wo wir gerade eben gesagt haben, dass unser geschätzter Cutter Stefan Busch leider gerade nicht erreichbar ist? Der Stefan hat ja unsere Kapiteltrainer, Volkmar. Das heißt also, wir müssen die diesmal improvisieren, weil der Stefan ist irgendwo wandern in den Bergen und ich werde ihn jetzt nicht behelligen, dass er unsere Kapiteltrainer irgendwie raussucht. Das heißt also, wenn wir jetzt in Medias Res gehen, dann werden wir das einfach
reinsprechen.
Wir machen das diese Woche mit ASMR. Was hältst du davon?
Das auch. Also ein leises Schmatzen und Flüstern. Das finde ich immer am
schönsten. Magst du direkt mal anfangen mit Kubernetes Core?
Ist das der Anfang? Ja,
ja, oder?
Ist es.
Das wird doch die erste
dazu Kubernetes. Ja, wir haben aber nichts Neues zum Thema Kubernetes. Dann müssten wir jetzt nichts sagen.
Also, wenn ich hier unter Kubernetes Core gucke, dann sehe ich da direkt einen Punkt. Ah, nee, da wartet aber. Entschuldigung, da war dein Finger drüber.
Stefan im Urlaub, mein Finger drüber. Wir nebeneinander setzen.
Ist das,
genau.
Ist das jetzt witzig oder schneiden wir das jetzt raus?
Das, Das ist witzig, alles gut.
Cool, okay, alles klar.
Genau. Lass mal drücken. Gut. Cloud Native Ecosystem.
Wo ist das ASMR?
Ecosystem.
Okay, genau. Ja, was gibt es denn da Neues, folg mal.
Genau. Wir haben ein neues Kubernetes KKP-Release, 2.28. Wir sind, glaube ich, schon bei 2.28.1, war noch ein paar
Bugfixes. Für den geneigten Hörer, wofür steht KKP?
Kubernetes, Kubernetes-Plattform.
So, genau.
Das ist ungeübt.
Ja, wie aus dem FF.
Genau. Und da kam so ein bisschen was um die Ecke, also ein bisschen was Sichtbares und viel am Drehen. Also das Erste, was einem so ins Auge fällt, wenn man halt in der 227 nicht aufgepasst hat, ist, dass sich da was an den OAuth-Charts geändert hat, die auf, also Dex quasi, die Dex-Charts, im Grunde hat halt Kubernetes self also customized Helm-Charts gepflegt und davon sind sie jetzt weggegangen und nehmen dann halt die klassischen Upstream-Charts, aber da muss man was tun. Und da gab es halt so einen Weg, 227, den man schon hätte tun können. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn man jetzt das noch nicht getan hat, das kann man mit 228 dann gerade biegen, aber man wundert sich, warum Dinge nicht funktionieren, weil dann halt die Kubernetes, der Upgrade-Prozess dann auch gleich auf die Nase geht.
Was wären das denn zum Beispiel für Charts? Also ich denke jetzt also ausschließlich das Dex-Chart oder?
Also beim Dex-Chart ist es halt auffällig, da gibt es diesen Migrationsprozess. Ne? Also im Grunde hast du in der 227 konntest du dann wechseln, da konntest du so einen Schalter setzen, bitte nimm ein neues Chart, ich weiß nicht genau, wie der hieß. Konntest du das wechseln. Bei 228 hat sich das dann erledigt, musst natürlich die Struktur etwas anpassen, weil sich so ein paar Objekte und Property-Bezeichnungen dann halt einfach geändert haben. Das ist so. Sind aber noch mehr tatsächlich, weil du gerade fragst.
Ja, also das sollte man sich auf jeden Fall angucken, bevor man dieses Upgrade durchführt, sage ich mal so. Letztlich muss ich tatsächlich auch mal überlegen, welche Charts in meinen Umgebungen davon betroffen sind oder bei Produktivumgebungen bei Kunden. Da bin ich mir gerade nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Das ist ein guter Punkt. Wenn du MLA nutzt, Node Exporter, Kubestate Metrics, das sind ein Thema, Blackbox Exporter.
Der MLA-Stack ist auch betroffen.
Der MLA-Stack ist auch betroffen, auch da sind es die Upstream-Charts, die dann halt angepasst sind.
Ja, das heißt also, ich schmeiß die ganze Infrastruktur weg und baue komplett nochmal neu, oder?
Nein, da gibt es einen Weg, das ist ja, alles genau. Gut dokumentiert, ja. Also das funktioniert. Meistens ist es auch gar nicht so groß, du hast dann halt so ein paar Änderungen in den Bezeichnern, die dann irgendwie anders heißen. Statt Camel Case ist es dann halt Snake Case oder keine Ahnung von irgendwelchen Sachen. Also da einfach mal in die Doku gucken, ich glaube, wir packen das halt auch in die Shownotes, es liegt schon in den Shownotes und da einfach nochmal reingucken, über die Release Notes kommt man da ganz gut hin und da ist auch nochmal der Hint zu dem Dex-Thema. Das ist ganz gut. Sonst hätte ich länger suchen müssen.
Danke dir für den Hinweis.
Ja, super gerne. Genau. Was haben wir noch? Neue Rollen im Kubevirt CSI-Treiber, die im Infrastructure-Cluster für den entsprechenden SA dann gesetzt werden müssen. Mhm. Dazu gesetzt. Ne? Also im Grunde halt gibt es ja da schon irgendwelche Rollen-Themen, die man platziert. Und da gibt es dann halt neue Rollen, wo man halt gucken muss, dass die dann auch platziert sind, damit Dinge funktionieren.
Das ist auch im Upgrade-Prozess definiert,
dokumentiert. Ja, genau. Ja. Genau so ist es.
Da kann man sich dann nochmal einlesen und das dann nochmal genauer nachvollziehen, sollte man diesen Pfad wählen wollen.
Ja, so. Genau. Du hattest während unseres Vorbereitungsgesprächs so gefragt, 1,29 fliegt raus.
Genau.
Ja, also wir sind jetzt schon wieder bei fast 1,34. Im Grunde ist es bei Kubernetes so, die letzten drei Releases sind halt immer mit drin, mit ein bisschen Überhang. Dadurch, dass die ja natürlich nicht mit jedem Kubernetes-Release sofort ein KKP rausbringen, sind immer sehr, sehr nah, aber nicht sofort.
Kubernetes 1,29 kam übrigens schon Dezember 2023 raus. Also ist auch schon
ist definitiv auch schon im Kubernetes Lifecycle deprecated.
Genau.
Ja. Das fliegt raus. Dafür kommt jetzt das 1.33 dazu und dann halt die entsprechenden Unter-Patch-Releases, die dann halt mit der 1.200, wobei sich das jetzt, das brauche ich nicht vorlesen, das hat sich jetzt mit dem, vermutlich sogar mit dem neuen Release sogar nochmal angepasst, mit dem 2.28.1. Ich liebe es ja, mit Zahlen rumzuschmeißen, da kommt kann man nur.
Ja, wir können das ja vielleicht auch einfach mal ein bisschen benennen. Also Kubernetes 1.33 war das Octarine Release, was im April rauskam. Ja, die Farbe der Magie. Vielleicht ja. Erinnert sich der eine oder die andere noch daran. Haben letztlich ein bisschen Verzögerung, wie gesagt, mit dem neuen Update reingekommen. Es steht aber auch schon, glaube ich, Kubernetes Version 1.34 vor den Toren.
Ja.
Da ist, glaube ich, gerade die letzte Phase vor dem Release angebrochen. Mit den RCs, die da eben entsprechend evaluiert werden, werden wir aber dann auch nochmal in einen der späteren Folgen bestimmt nochmal über die Features in dieser Version sprechen.
Bestimmt. Ich gucke jetzt gerade sogar nochmal in den Release-Prozess für die 1.34 ist released am 27. August ist Release-Date. Also ein bisschen ist nach hin, aber ist ein Monat.
Also auch eben genau, viel. Also ich würde sagen,
ich gehe mit dem Release wieder in Urlaub, wie letztes Jahr. Nee, wie vorletztes.
Ja, nach Medizinflut, ne? Ja.
Kannst du
mach ich noch ein Update Taschencluster mit und dann,
ja, genau. Ich mache noch ein Update und dann gehe ich
über. Ja, genau, ja. Finde ich gut. Sollte ich mir auch so überlegen, ja. Du bist im August dann, Ende August, weg oder?
Ja, ich bin bei den Container Days nicht dabei.
Ja, ich wurde auch schon gefragt von meiner besseren Hälfte, ob ich nicht auf den Container Days auch auf die auch ob ich auch auf die Container Days verzichten kann und meine Aussage war dann, dass einer von uns Schlümpfen auf jeden Fall vor Ort sein muss, entsprechend entweder du oder ich, genau, dementsprechend muss ich dann leider ohne dich die Fahne hochhalten, aber ja,
das kriegst du hin.
Genau, dann gibt's noch was Neues für die Enterprise Edition, sehe ich hier. Was ist denn da passiert?
Da gibt's jetzt die Local AI in den, die da halt in den Default Application Katalog gewandert ist. Das bedeutet, Local AI ist ja hier so ein AI-Stack auf Basis von Kubernetes, den man sich dann halt dort einfach klicken kann. Also wenn man den Default Application Katalog bezieht, dann hat man das dann halt schon da. Und das funktioniert das magisch natürlich. Habe ich noch nie ausprobiert, aber
du gehst davon aus, dass
es funktioniert. Geh ich davon aus, genau. Zudem, Default Application Katalog hat sich auch noch mal was gewandelt. Mhm. Und das finde ich ziemlich gut. Das finde ich eigentlich noch deutlich interessanter. Und zwar du hast ja diesen Kubermatic Installer Mirror Images Befehl. Kennst du den? Also für RGAP Environment ist es halt, dann kannst du dir die Images ziehen und dann
Ich habe ihn noch nie benutzt, weil bis jetzt war ich noch nicht mit Kubermatic in RGAP Umgebung unterwegs, sondern es war nie wirklich so im im Sicherheitsbereich. Aber ich habe es mir jetzt schon mal über den Weg gelaufen, sage ich mal so. Aber eingesetzt noch nie. Aber vielleicht kannst du das ja noch mal ein bisschen aufschlüsseln. Du hast damit schon mal Erfahrung gemacht, oder?
Genau, also da kannst du dir halt, wie gesagt, die Images ziehen und dann halt gegen eine Registry platzieren. Und das Gute ist halt, dass die Default-Apps jetzt auch in den Mirror-Images mit drin ist. Mhm. Das ist halt gut, weil du halt alles einsammelst und den Enterprise-Stack so nutzen kannst, wie du ihn möchtest. Ja. Ja, musst natürlich die Referenzen dann halt umdingen, wie das dann im Hintergrund funktioniert. Das kann ich dir gerade noch nicht so richtig sagen und so richtig vorstellen kann ich es mir auch noch nicht. Aber es funktioniert. Blödsinn, ist ja Mirror. Also ja, es bleibt halt alles so, wie alles es ist. Und im Grunde müsste es ja dann, ja, klar. Ja, genau.
Und dann eine nächste Sache, die hier noch in dem Changelog drin stand, war, dass Kuverno als Kubernetes-native Solution-Lösung oder als Lösung für die Policies hinzugefügt worden ist. Und zwar ins Dashboard ist damit das KKP-Dashboard gemeint. Volkmar, konntest du dir das schon angucken?
Genau, wer kennt sie nicht, die Solution-Lösung. Genau, Kuverno ist jetzt quasi, im Grunde ist das ja so ein bisschen der Change vom Opa zum Kuverno. Es hat sich halt, Kuverno hat sich als Policy-Solution halt durchgesetzt.
Policy-Solution-Lösung
durchgesetzt, ja. Als Policy-Solution-Lösung auch durchgesetzt, genau. Und die Gründe sind halt, also Opa ist super, ne? Also es gibt aber halt viele Gründe. Es ist... Ja, der Open Policy Agent ist super.
Alles klar, okay.
Genau, der Open Policy Agent ist super, aber das ist halt im Grunde halt, ich glaube, über Kubernetes hinweg hat er so seine Stärken.
Ja,
Kuverno hat halt sehr zugespitzt auf Kubernetes halt seine Stärken absolut. Es ist wieder so eine Vermutung, ich weiß nicht, ob es Opa mittlerweile drin hat, so eine Generating Policy, Generating Webhooks. Das weiß ich nicht, aber du kannst halt Mutation und halt Validation Webhooks und halt Generating Webhooks innerhalb von Kuverno dann halt platzieren.
Genau.
Zum Beispiel dann halt bedeutet, ich kann, wenn ich einen Namespace kreiere, dann halt gleich eine Network-Policy oder was weiß ich mit kreieren lassen, zum Beispiel.
Und diese Webhooks sind dann entsprechend auch die Aspekte, die man aus dem Dashboard heraussteuern kann.
Genau, also im Grunde halt die Policies an sich, die kannst du dann halt, die habe ich mir im Konkreten jetzt noch nicht angeguckt, nicht zuletzt, weil ich die Plattform auch noch nicht geupdatet bekommen habe, weil ich noch mit dem 1.29er Release zu tun habe, mit den User-Clustern, die da halt noch auf dem falschen Release sind. Da, das für alle, die es nicht wissen, es ist halt nicht schlimm, wenn dem noch nicht so ist. Man kriegt bloß den Cluster halt nicht gepatcht, weil der Installer halt dann auf die Nase geht und sagt, hey, pass mal auf, du hast hier noch ein paar User-Cluster, die noch ein bisschen alt sind. Genau, also das ist halt auch abgehandelt, also da kann man sich auch sicher fühlen. Aber nichtsdestotrotz macht es ja trotzdem Sinn, die Release-Notes mal gelesen zu haben, falls es doch irgendwas ist. Genau. Was haben wir noch? Jetzt nicht so riesig. Also ich glaube, Velero-Implementierung kam ja Anfang des Jahres dazu. Also das ist nicht die Backup-Implementierung von Kubernetes. Da kann man jetzt irgendwie die Source von den Backups-Clustern im Dashboard anzeigen lassen. Genau. Und noch eine Deprecation.
Genau, der Aber Equinix. Das ist Metal Provider wurde deprecated in der Version und fällt entsprechend
Also nichts raus. Equinix Metal ist ja nun kein Thema mehr und dementsprechend ist der Provider jetzt auch rausgenommen. Ja, so sieht's aus, du.
Das wär's mal damit, aber ich muss sagen, ich bin noch auf einer relativ alten Version von KKP unterwegs, also das ist auch nicht die allerneueste. Ich bin auch noch, wie du gerade gesagt hast, im aktuellen Kontext auf Version 1.20 unterwegs mit einem Teil von meinen User-Clustern. Und entsprechend auch viele neue Features dabei, die ich relativ interessant finde, insbesondere mit jetzt nochmal dem integrierten Backup, das wird ja auch immer weiterentwickelt, muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, hört sich auf jeden Fall spannend an, der Use Case ist auf jeden Fall da. Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall für diese Vorstellung. Und dann gibt's natürlich nicht nur was Neues von der Comatic, sondern entsprechend auch von unserem großen, die mit dem großen roten Hut. Nämlich OpenShift von Red Hat. Das läuft jetzt in die Version 4.19 rein. Und was hat sich denn da getan?
Genau, also hier kann ich es mehr oder weniger so ein bisschen runterrattern. Mir ist es heute früh über den Weg gelaufen. Kam, glaube ich, im habe ich jetzt das richtig offen? Ja, Juni, 16. Juni, ich weiß gar nicht, wann wir unsere News-Folge gemacht haben, kam das um die Ecke. Da gibt es so ein paar Sachen im auf den verschiedenen Ebenen, Core, Security, Virtualization, natürlich OpenShift Virtualization ist halt ein großes Thema und OpenShift Plattform Plus, wobei ich da wahrscheinlich am wenigsten drüber sagen kann. Beim Core ist es halt Thema Gateway, Gateway API mittels OpenShift Service Mesh 3 für den Cluster, Cluster Ingress ist jetzt General Available.
Okay, also GA gegangen.
Okay. Genau. OVN, Kubernetes BGP Support ist jetzt verfügbar. Wir haben OpenShift Lightspeed. Ich glaube, Ansible Lightspeed ist so ein bisschen, also Lightspeed ist das Ding halt für gestützte Administration, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Und auch OpenShift Lightspeed ist halt General Available. Was haben wir noch? Themen, die ich noch nennen könnte, ist wir haben, das ist sehr interessant, im Security-Kontext Cert Manager Support für Router-Zertifikate. Also im Grunde hast du ja immer das Basiszertifikat, was du dann halt platzierst, also dieses Main-Zertifikat. Natürlich kannst du auch im Grunde halt Zertifikate ausstellen für eigenkreierte Ingresse, was jetzt aber so ein bisschen kontra des OpenShift-Paradigmas läuft und das ist wohl jetzt in dem Kontext Roots auch möglich. Ne? Also Roots ist ja im Grunde halt die Preisgebungsart von Anwendungen im OpenShift-Kontext. Also das von.
Und dann unterstützt OpenShift in der Version 4.19 jetzt auch Confidential Nodes in der Google Cloud, in Azure und auf IBM Z.
Ja.
Das ist ja auch eine sinnvolle Information, wenn man da entsprechende Anforderungen hat.
Da hat sich auch viel getan, ne? In der Richtung Confidential Computing in OpenShift. Das ist so ein Ding, ne?
Tatsächlich, da habe ich auch heute Nachmittag noch einen Termin zu. Kann ich ja da in der nächsten Folge mal ein paar Informationen mitbringen, weil das ist, glaube ich, relativ interessant, gerade auch was das Thema Verschlüsselung und so weiter angeht, bin ich mal bin ich mal gespannt. Das braucht man ja im Hochsecurity-Umfeld auf jeden Fall. Und den Bedarf gibt es auf jeden Fall. Auch die Anforderungen sind da. Und wenn das jetzt natürlich viel einfacher mit OpenShift umzusetzen ist, dann kommt uns das natürlich entgegen. Eine Sache, die auf jeden Fall in OpenShift 4.19 zentral ist, die wir noch nicht erwähnt haben. Wir sind gerade eben bei KKP sehr drauf eingegangen. Die aktuelle Kubernetes-Version, die entsprechend unterstützt wird, ist dann Kubernetes-Version 1.32. Die sind eben noch nicht so weit, was die 1.33er angeht. Also wird erstmal Penelope unterstützt.
Genau, aber das ist letzten Endes, ist das ja in einem Guss, das ist ja dann halt OpenShift, das darauf aufbaut. Ja, genau. Virtualization ist noch ein bisschen was dazu gekommen. Ne? Also wir haben Storage Class Migration, das bedeutet, ich kann von einer Storage Class zu anderen migrieren, wenn ich da Lust habe. Vielleicht im Thema, ja, wenn ich jetzt irgendwelche, das ist jetzt so ein bisschen Vermutung, ne? Read-Write-Once-Volumes habe, die ich dann halt irgendwie, im Virtualisierungskontext. Oder ich möchte halt von einer Storage-Klasse auf die andere, wenn ich als externe Storage-Provider habe, die halt angebunden sind.
Oder du hast, halt du hast Anforderungen an vielleicht schnelleren Speicher oder sowas, dann ist das wahrscheinlich eine simple Lösung.
Ja. Genau. Ansonsten Simplifizierung, ein wunderschönes Wort, also ein simplifizierter Installer für OpenShift Virtualization Engine, also quasi die Installation der Engine ist halt noch weiter vereinfacht worden. Mhm. Ich fand es schon vorher nicht kompliziert.
Wie oft hast du schon gemacht?
Zur Prüfungsvorbereitung, weiß ich nicht, bestimmt 5, 6, 12 Mal oder so. Also das ist
okay, das ging dann bestimmt auch gut von der Hand. Ne? Genau. Und dann kannst du jetzt, sag ich mal, deinen Blick nach vorne werfen und in den Virtualization Hardening Guide reingucken.
Genau, den gibt's jetzt auch. Ist natürlich auch nur so ein Ding. Ne? Also das ist halt, man schmeißt natürlich jetzt hier mit der Virtualisierung, geht man auf den Markt, aber man muss natürlich da halt auch schauen, dass man da halt auch ein adäquates Gegengewicht zu bestehenden Virtualisierungslösungen liefert. Und da ist Hardening halt natürlich das A und O.
Und da wird es auch in der nächsten Zukunft auf jeden Fall noch weitere Entwicklungen geben, die wir mit Spannung verfolgen werden.
Genau, das ist unser kleines Spotlight gewesen auf die 4.19er. Wir müssen mal gucken, vielleicht holen wir mal uns da auch nochmal einen Experten rein, um mal in die 5 dann zu gehen.
Genau.
So, was haben wir noch? Ich habe noch was, das fand ich sehr interessant. Red Hat announced RHEL Business Developers. Ich weiß nicht, kennst du die Developers Subscription Model, kennst du, ne? Also, dass du dir da irgendwie so eine, also irgendwie, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 5 kannst du dir da irgendwie klicken oder so. Und dann kannst du die zu Hause oder halt so nutzen. Ich habe es jetzt im privaten Kontext häufig dann halt so genutzt, dass ich, wenn ich Dinge ausprobieren wollte oder so, dass ich das dann so genutzt habe, ne? Und das ist auch im größeren Enterprise-Kontext jetzt so ein bisschen der Wunsch oder das Ding, was man halt lösen möchte, dass man hier eine Brücke bildet zwischen Infrastruktur und Developer. Meistens hast du halt im großen Unternehmenskontext natürlich so eine abgehängte Entwicklungsabteilung, die halt irgendwo hast du eine zentrale IT. Man weiß nicht, wie man hinkommt, über irgendein Ticketsystem wahrscheinlich. Und die Entwickler wollen natürlich relativ schnell auch Betriebssysteme sich klicken können. Ne? Ja. Um halt Tests zu machen. Ne? Das ist in jeglicher Hinsicht. Und da ist es jetzt möglich, dass man sich einen kostenlosen Zugang über das Red Hat Developer Programm kann sich jeder Nutzer 25 Instanzen
registrieren.
Physisch, virtuell oder halt in der Cloud, wie man das mag.
Unabhängig
davon. Genau. Da verfügbar sind dann halt die Entwickler-Tools, weil auch Installation ein Thema ist, mit diversen Programmiersprachen, Datenbanken und Container-Tools, wie zum Beispiel Podman Desktop und Co., also Scopeo und was man da nicht alle so kennt.
Und sollte man dann entsprechend Anforderungen an Support oder sowas haben, kann man das im Nachgang noch hinzufügen.
Genau.
Ja. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wen würdest du sagen, betrifft das vor allem, du hattest gerade eben so ein bisschen gesagt, außerhalb der zentralen IT und so weiter, hast du noch weitere Use Cases, wo das eventuell relevant sein könnte?
Wir sind jetzt natürlich, ich bin persönlich immer im Kubernetes-Kontext unterwegs, also betrifft es halt da eigentlich keinen. Ich kann mir halt gut vorstellen im Bereich, also so Schnittstellenprogrammierung und so und solche Sachen, da kann ich mir das halt sehr gut vorstellen, dass da halt Dinge gibt. Ansonsten, wenn man jetzt über so Stateless-Entwicklung, so klassisch DevOps-Prinzipien, was weiß ich, Apps spricht, dann sind die meistens containerisiert und dann ist das vermutlich kein Thema. Also gerade in einem großen Kontext nicht, weil man dann halt sowieso irgendeine Kubernetes-Plattform dann hat.
Genau, die da schon läuft und dann muss man sich da entsprechend nicht drum kümmern. Aber ist auf jeden Fall eine gute Edition, sage ich mal so. Schreibt uns doch mal gerne, ob ihr das benutzt oder in welchem Kontext ihr das benutzt und ob das euch entgegenkommt, gerne an podcast@sva.de. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Meinungen dazu. Und ich würde sagen, damit hätten wir auch schon die großen neuen Plattformen oder die großen News im Ökosystem, sage ich mal so, abgesprochen. Man merkt auf jeden Fall so ein bisschen das Sommerloch. Da kam gerade nicht so viel Neues. Natürlich sind viele Leute gerade im Urlaub, beziehungsweise entwickelt sich nicht so viel. Ich glaube, viel wird erst mit der nächsten Kubernetes-Release wiederkommen. Was ich auch relativ spannend finde, ist, dass jetzt zwei KubeCons rumgegangen sind. Einmal die in China und einmal die in Japan. Unter anderem ich glaube, in China waren es knapp 1000 Personen, die die Messe besucht haben, und in Japan knapp 1500. Trotzdem keine großen Announcement oder Ankündigungen oder sowas, die da stattgefunden haben, oder?
Nee, da habe ich tatsächlich auch nichts weiter. Also wir haben jetzt unsere, da wiederholen wir uns ja gerne, aber ich finde das immer ganz nett, das dann nochmal runterzuradern, weil man sieht, was schon erledigt ist. Wie gesagt, China und Japan ist jetzt weg. Wir haben jetzt im August noch Indien und im November folgt noch dann halt die North America KubeCon, dann halt in Atlanta.
Ja, und sonst erst wieder nächstes Jahr. Aber ne, deswegen, wie gesagt, man merkt auf jeden Fall an, dass es gerade so ein bisschen das Sommerloch ist. Leider kaum was Neues, aber wie gesagt, danach werden wir noch was machen.
Ja, wichtig ist natürlich tatsächlich Cloud Native Summit. Der ist jetzt in diesem Moment wahrscheinlich gerade, startet der,
ich glaube, 22.
Juli.
Genau, Montag, Dienstag.
Du warst letztes Jahr mit dem Enrico.
Den Cloud Native Summit, doch, genau.
Ich war da. Genau. Er hat den Kopf geschüttelt. genau. der ist diesmal im Smart Village Bogenhausen in München. Genau. Da, falls sich jemand jetzt irgendwie noch eine Beschäftigung so, ich weiß nicht, ob aktuell noch Zutritte, Karten verfügbar sind. Aber wir konnten leider nicht hinfahren. Wir wurden auch gefragt, aber da konnten wir es leider nicht einrichten, dann nächstes Jahr wieder. Das ist
genau, würde ich auch sagen, nächstes Jahr sehr gerne. Das würde besser passen.
Ja. Genau. Dann. Und wir machen es, wenn dann zu Ende, oder? Die Events?
Okay, machen wir die Events zu Ende, Dann haben wir auf jeden Fall noch die Container Days. Wir hatten es eben schon mal drüber angesprochen. Volkmar wird nicht da sein. Ich werde vor Ort sein, und zwar von am 9. und bis zum 11. September am Kampnagel in Hamburg. Wird auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr spannendes Event auch wieder. Ich habe auch schon, ich glaube, die Schedule ist auch schon online. Da gibt es ein paar sehr interessante Talks. Die ganzen Talks beziehen sich auch vor allem auf Open Source Software. Also auch da kann man das, glaube ich, ganz gut nachbauen bzw. nachvollziehen, was da präsentiert wird. Kann man nur empfehlen. Die Talks kann man sich auch im Nachgang natürlich im Internet angucken, aber es gibt auf jeden Fall eine gute deutschsprachige Community dort entsprechend vor Ort ist, sodass man auch ein bisschen networken kann.
Ja, wirklich schön. Also ich bin nicht da, weil ich nicht da sein möchte, sondern weil ich mich immer verplane.
Weil das Kubernetes-Release entsprechend tagvor ist.
Das ist, genau. Ja. Genau. Und die CLC-Konferenz quasi, jetzt ist mir der Name entfallen, die heißt, mir ist der Name tatsächlich entfallen, Continuous Lifecycle-Konferenz heißt sie, glaube ich. Vom 19. bis 20. November, wo wir vermutlich da sind. Also das hat sich noch nicht ganz geklärt, aber das ist die Chance ist da, dass wir dort sind und dann halt auch Aufnahmen auf der Konferenz tätigen.
Genau.
So die Idee. Ja, das ist es. Eine wichtige Sache aus der Cloud Native Community, das haben wir einfach über, zwei.
Genau. Eigentlich relativ wichtige Sachen. Wir sollten uns vielleicht noch mal das neue Ressort öffnen, sag ich mal so.
Ach so, wir sind doch gar nicht in der Cloud
Native Community. Wir sind da, sag ich mal, ist von Hülsen aus Jöckchen drüber gekommen, folg mal.
Cloud Native Community.
Genau, Cloud Native Community. Und zwar praktisch gibt es Änderungen im Lead der CNCF. Das war ja jetzt über lange Zeiten die Priyanka Sharma, die war das, glaube ich, 5 Jahre lang und ist jetzt im Juni 2025 entsprechend zurückgetreten und diese Position muss natürlich gefüllt werden. Und die neue Rolle wird Jonathan Bryce übernehmen. Der war auch Executive Director der Open Infrastructure Foundation, also der Open Infra, und wird entsprechend die neue Rolle als Vorsitzender, als Executive Director der CNCF übernehmen.
Ja,
genau. Hast du schon Erfahrung oder warst du schon mal im Kontakt mit ihm oder sowas? Hast du ihn schon mal auf irgendeiner Messe gesehen oder so?
Bewusst glaube ich nicht. Ich weiß es gar nicht. Also ich kann mir Menschen immer so schlecht merken. Es kann halt sein, dass er tatsächlich schon mal über der Bühne gelaufen ist, gerade bei den Keynotes. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich bin da gar nicht so menschenfixiert, hätte ich jetzt gesagt. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also ich hab das dann immer nicht so vor Augen. Also die Priyanka konnte ich mir dann irgendwann mal ganz gut merken, weil sie halt natürlich.
Genau, sie war ja auch für Keynotes immer vertreten entsprechend, ne? Und, genau. Und hatte auch immer entsprechend die Einleitungen und auch das Closing immer gemacht. War, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, jetzt bei der letzten KubeCon war sie tatsächlich nicht vor Ort in London. Da habe ich sie zumindest nicht
aber gesehen. Aber war er dann da? War der?
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, ne? Das war nur der CTO war entsprechend da, der Chris. War auf der Bühne, der ist ja auch immer am Start, aber sie habe ich tatsächlich, oder keinen von beiden, zumindest nicht wissentlich, also ich meine, jetzt mit dem Wissen wäre mir wahrscheinlich aufgefallen, aber damals wahrscheinlich noch nicht. Ich habe tatsächlich auch noch nicht mit der Open Infra zu tun gehabt, dementsprechend war mir seine Personalie auch vorher nicht ganz wirklich bekannt.
Ja, so ist das, ne? Also das da ist ein bisschen Bewegung. Also dieses Open Infra bleibt bestehen und ich glaube, er hatte halt auch immer noch die Hand drauf auf diesem.
Genau.
Auf der Foundation ist halt, bleibt auch separat, ne?
Genau, aber es wird wohl nicht so sein, dass da irgendwie eine Zusammenwachsen stattfindet. Das hat er auch, glaube ich, bislang ausgeschlossen. Es gibt zwar einen gewissen Overlap zwischen der CNCF und der Open Infra, aber das sind dann trotzdem zwei unterschiedliche Paar Schuhe und entsprechend wird es da sich auch nicht aufeinander zuentwickeln oder ein Merging stattfinden.
Ja.
Zumindest Stand heute. Können wir in 4 Jahren nochmal drüber diskutieren.
Genau.
Ja, genau. Oh, und dann gab es noch eine andere Information, und zwar, du hast etwas zum Cloud Native Glossary mitgebracht.
Genau. Gibt es jetzt in der vietnamesischen Version. Die ist jetzt tatsächlich live.
Das finde ich sehr gut, weil entweder ich lerne jetzt Vietnamesisch oder aber auf jeden Fall, das zeigt ja auch, dass
Das ist genau, also ich hab's erstmal so ein bisschen, ja, für wen könnte es interessant sein, aber für viele. Es ist
ich
glaube
auf jeden
so.
Fall,
das
ja,
ist,
also ich meine, halt, wir blicken da jetzt aus unserer europäischen Brille drauf, aber letztlich, es ist auf jeden Fall stark, dass das, wie alt ist jetzt das ganze Projekt? Es jetzt, sag ich mal, immer noch neue Sprachen erschlossen werden, die doch irgendwo essentiell sind.
Genau, und das ist halt, also hier hat man, also jeder wird gesehen, ist halt ein gutes Thema, was halt gut aufgearbeitet wird. Ich glaube, da gab es einen Talk letztes Jahr auch, oder dieses Jahr, ich weiß es gar nicht, dass Sprache, wie wichtig.
Ich glaube, das war letztes Jahr in Paris,
Wie wichtig Sprache halt ist zum Lernen und so, das fand ich auch sehr inspirierend. Und es ist halt auch so ein Ding. Also ich lerne halt nicht so gut, wenn ich Englisch lese, wenn ich Deutsch bin.
Genau.
Also das ist halt ein Unterschied. Das ist halt doch ein Unterschied beim Denkprozess, ne?
Auf jeden Fall. Und jetzt auch nochmal den Aufruf in die Community daraus zu treiben. Ich habe leider nicht das, ich nenne es jetzt mal Privileg, zweisprachig aufgewachsen zu sein. Aber wenn ihr vielleicht eine Sprache beherrscht, die eventuell noch nicht eben in der Cloud Native Glossary vertreten ist, beziehungsweise vielleicht gibt es schon Bestrebungen, das entsprechend dahin zu übersetzen, dann könnte das natürlich eine Möglichkeit sein, sich an dem Ganzen zu beteiligen und das entsprechend noch inklusiver zu gestalten, weitere Sprachen hinzuzufügen. Und diese Bewegungen sind auf jeden Fall auch sehr sinnvoll für die gesamte Community. Letztens hatten wir es auch in einem internen Talk gehabt, wo wir darauf kamen, dass es entsprechend viele cloud-native Projekte gibt, die vor allem im asiatischen Raum eingesetzt werden und gar nicht im europäischen bzw. in westlichen Ländern auf dem Schirm sind. Wenn man sich da mal die Dokumentation anguckt, dann fällt ganz schnell auf, warum sie entsprechend nicht wirklich eingesetzt werden, weil es entsprechend dann vielleicht Japanisch oder Chinesisch oder weiß ich nicht, welche Sprache dann letztlich in der Dokumentation steht und man das auch gar nicht versteht. Das heißt also, auch irgendwo haben wir tatsächlich dann Grenzen, was das Englische angeht, aber nichtsdestotrotz hilft das, glaube ich, dazu bei, wenn gute Projekte oder eben das Cloud Native Glossary entsprechend übersetzt werden, sodass es möglichst zugänglich ist für die Breite.
Ja, absolut. Das ist, da kann man, also auch in bestehenden Sprachen ist da auch immer Unterstützung gewünscht und eine Contribution ist da halt. Dann darf man halt im nächsten Jahr zum Contributor Summit dann halt auch hin. Das ist auch schön. Das ist halt, man spielt halt
wenn
auch
man sowieso
Rolle
vor
in der Community.
Genau.
Ne?
Genau.
So.
So, und das wäre dann tatsächlich auch die beiden Informationen, die wir gerade eben so ein bisschen angeteasert haben. Tatsächlich über die ganzen Daten haben wir schon gesprochen, wann die nächsten Konferenzen sind und auf welchen wir sein werden. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich so in den Tüdelkrams übergeben, oder?
Ja. Oh, darf ich nochmal sagen? Ja, Tüdelkrams.
Wunderbar.
Ja, in das Klammer gefällt Tools.
Genau. So, du hast uns was mitgebracht, und zwar Org Mode. Was versteckt sich dahinter?
Also erstmal eine kleine Geschichte. Muss man jetzt dazu sagen, Org Mode, also das ist der Emacs Org Mode. Die Geschichte, die geht zurück in die Weihnachtszeit des letzten Jahres, in der ich beim Focus on Linux Podcast eingeladen war.
Ah, ja.
Und da hatte ich mit dem Felix, und ich weiß gar nicht mehr, wer dabei war, das ist natürlich übel, da hatte ich so einen Talk über, der Podcast hieß Org Tools, glaube ich. Der hieß einfach Org Tools. Und dazu hatte sich, also einerseits habe ich mich, ich neige ja dazu, saloppe Äußerungen zu machen, die nie böse gemeint sind, das muss ich so sagen, für, also auch für unsere Zuhörer.
Genau, kleiner Disclaimer, wenn es jetzt hässlich wird, ist es nicht ernst gemeint.
Genau. Das ist es, genau. Und ich muss mich da halt tatsächlich bei diesen Org-Tools über den Emacs Org-Mode abfällig geäußert haben. Das war wahrscheinlich nicht allzu ernst gemeint, weil ich eigentlich solche Dinge nie ernst meine, weil Meinungen halt spielen sowieso keine große Rolle. Mhm. Und in dem Fall hat es dazu sogar noch einen Blogpost von einem Kollegen gegeben, der das Ganze dann halt die komplette Folge auch aufgearbeitet hat und die Vorzüge des Org-Modes vom Emacs dann halt auch noch mal ein bisschen niedergeschrieben hat. Und es ist tatsächlich ein Ding. Also ich hatte jetzt letzte Woche noch mal ein Gespräch mit ein paar Kollegen, wo wir uns auch mal, das machen wir dann ab und zu mal so ein bisschen Organisationstools. Ich persönlich bin Obsidian-Nutzer, das kann ich hier jetzt noch mal so sagen. Mhm. Ist aber nicht das Tool, was ich vorstellen möchte, sondern Emacs Org Mode ist das Tool, was ich vorstellen möchte. Viele Grüße an den Jan an dieser Stelle. Der hat mir den nämlich auch noch mal gezeigt letzte Woche. Und ich fand das ziemlich beeindruckend. Also was man da so machen kann, gerade, man kann halt hier sehr minimalistische Ansätze halt anwenden, hat aber doch eine sehr komfortable Nutzung des Ganzen. Also du kannst hier irgendwelche Node-Templates platzieren, wie man es halt von klassischen Organisationstools dann halt auch gewohnt ist. Markdown-Writing ist ganz klar, ne? Mhm. Du kannst To-Dos handeln, also du kannst halt ein Task-Management da halt auch drüber fahren. Dadurch, dass das natürlich alles so ein bisschen Git-bezogen dann läuft, kannst du das natürlich auch dir entsprechend visualisieren. Export, HTML, LaTeX, ODT, keine Ahnung, PDF wahrscheinlich auch. Das ist möglich, genau. Und kannst du auch Agendas pflegen. Das mache ich zum Beispiel im Obsidian-Kontext halt ganz gerne, dass ich so eine Timeline habe am Tag, was ich dann so zu tun habe. Und da steht jetzt hier so ein 1,5-Stunden-Blocker dann halt drin für Podcast-Aufnahme.
Also jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Du empfiehlst gerade ein Tool, was du gesehen hast, aber noch nicht eingesetzt hast.
Genau, so ist es.
Und ich währenddessen jetzt noch sagst du die ganze Zeit Obsidian. Also
na, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das okay. Genau, ich mache hier Werbung für ein Tool, was ich so, glaube ich, nicht mehr nutzen würde, weil ich tatsächlich, Emacs ist natürlich halt als Texteditor oder erweiterter Texteditor, jetzt hole ich mir den nächsten
Blogpost,
glaube ich, rein. Da kann ich jetzt nur verlieren. Nein, es ist halt ziemlich gut. Emacs würde ich mir jetzt nicht mehr aufhelfen. Ich bin persönlich ein Mensch, der sich ganz schwer mit Hotkeys beschäftigen kann. Es hat auch eine Weile gedauert, ehe ich im Vim-Universe gelandet bin, wo ich jetzt bin. Und da bin ich, ich sag mal, einfach zu alt zu. Aber ich kann das wirklich sehr empfehlen. Also es war sogar so ein kurzer Impuls zu sagen, ach komm, das probierst du mal aus, weil das wirklich sehr gut aussieht und es ist sehr gut nutzbar. Also man muss natürlich immer ein bisschen gucken, wenn man auf Mobile dann fährt, da muss man natürlich auch schauen, dass man das auch irgendwie steuern kann. Aber das ist ja auch so ein bisschen, jeder braucht was anderes in dem Kontext. Darum kann ich das tatsächlich empfehlen. Also wenn du Emacs Power-User bist, dann hau dir das Ding drauf.
Ich bin Anhänger der Church of Emacs. Das ist auf jeden Fall auch ein spannender Aspekt. Ich kann hier auch nochmal eine weitere Folge des Focus on Linux Podcasts empfehlen, und zwar aus dem Adventskalender, der letztes Jahr stattgefunden hat. Too Many Open Files verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, wo ich entsprechend über den Editor war zwischen VI und eben Emacs gesprochen habe und wo die beide herkommen. ist auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich noch nicht wirklich mit Emacs auseinandergesetzt auf einer Ebene, weil mir so ein bisschen die Zeit dafür fehlt. Dann nehme ich immer Vim oder sowas und das reicht dann auch für meine Anforderungen aus. Du bist da ja auf jeden Fall wesentlich weiter auch in dem Obsidian Rabbit Hole gefangen. Meine Notizen sind immer recht plain. Entsprechend komme ich dann immer auch in Schwierigkeiten, wenn ich Notizen suche. Erst heute Morgen habe ich mir gedacht, hey, Moment mal, wo habe ich das denn hingeschrieben? Habe ich dann nicht wiedergefunden, deswegen habe ich es einfach neu aufgeschrieben. Mal gucken, wie lange es braucht, bis ich das verliere. Aber
wo schreibst du das so hin? Auf Zetteln? Oder?
Ja, genau, auf Zettel. Und ich hänge die alle an meine Wand und deswegen sieht es ja auch schon spannend aus. Nee, ich habe tatsächlich ein Tool, das habe ich sehr stark für meine Masterarbeit eingesetzt, weil ich das auf allen Endgeräten entsprechend benutzen konnte und das war Beer.
Ach so, Beer, ja.
Genau,
ja.
Und das ist natürlich nicht so stark wie Obsidian oder sowas, aber für die Privatnotizen wird das, glaube ich, über die iCloud synchronisiert, meine ich zumindest bei mir. Und das hat mir extrem geholfen, eben die ganzen Quellen für meine Masterarbeit auszuarbeiten.
Ich glaube, das sind ja auch immer so ein bisschen die Bedarfe. Ne? Also Beer ist jetzt wahrscheinlich nicht ein klassisches Organisationstool, sondern eher ein Notiztool. Genau. Ich bin da mal drüber gestolpert. Damals war ich noch nicht so Mac-Nutzer. Darum hat sich das dann für mich dann auch schon erledigt und bin dann halt gegen Notion gewandert. Mhm. Im Grunde halt eher halt auf Notizen fokussiert. Hier Emacs Org Mode ist halt auf Organisation fixiert. Das bedeutet, du kannst halt Notizen machen, du kannst damit aber halt auch so ein bisschen Taskmanagement und solche Sachen machen. Und
vielleicht sollte man das eben mal machen. Ne? Also für Taskmanagement benutze ich tatsächlich das Outlook-interne Tool, beziehungsweise das M365-interne Tool. Nämlich dieses, ich weiß gar nicht, Microsoft To Do. Ne? Weil manchmal bekomme ich nämlich von Nele oder sowas einen Task zugewiesen, weil die nutzt das nämlich auch und dann habe ich nämlich Tasks in verschiedenen Universen rumfliegen und deswegen habe ich mich da so ein bisschen an die Organisation angepasst, in der ich arbeite. Sonst verpasse ich immer ein paar Aufgaben, die mir zugewiesen worden sind. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das ist dann doch schon recht hilfreich.
Ich hatte Tasks benutzt, oder To-Dos, oder wie es heißt.
Ja, To-Dos, ja.
Also Wunderlist, das ist ja, glaube ich, vormals. Ist eine gute Integration, habe ich aber nicht mehr. Ich nutze tatsächlich, notfalls nehme ich diesen Bruch halt hin im Arbeitskontext, aber ich bin komplett auf Obsidian zurück, tatsächlich, was mein Taskmanagement angeht, weil das so ein bisschen Workflow ist. Ist im Emacs-Kontext halt auch so ein Thema, sicherlich. Tasks zu managen und daraus dann halt auch gleich Folgenotizen dann halt entstehen zu lassen, weil das ist halt, wenn ich einen Termin habe, dann brauche ich die Notiz da, die dann aber auch mit einem Task oder mit einem Termin verbunden ist. Und das kriege ich halt im Microsoft-Universe sehr schlecht zusammengefrickelt. Ja, aber gut, vielleicht schreibt ja jetzt hier noch Microsoft Blogpost. Da muss ich nochmal Danke sagen an den Kollegen, der den Blogpost verfasst war. Das war natürlich ein sehr gutes Ding. Ist natürlich immer alles Geschmackssache. Das ist immer ganz wichtig bei diesen ganzen Themen. Also hier steckt ja immer sehr viel Meinung. Auch bei mir. Also ich äußere häufig Meinungen, aber da.
Genau, ich glaube, das war Karl Freud, der damals in seinem Blog darüber geschrieben hat.
Genau, sehr umfangreich. Kann ich auch sehr empfehlen. Lest euch den bitte auf jeden Fall nochmal durch. Dementsprechend, das sorgt auch nochmal ein bisschen für Aufklärung und auch nochmal weitere Tools im Organisationskontext. Also das ist auf jeden Fall sehr gut.
Genau. Ja, vielleicht gucke ich mir das auch mal an, wenn ich ein bisschen Zeit dafür habe. Aktuell muss ich mit dem Tech-Stack fahren, den ich angehäuft habe. Vielleicht kommt man da zum Jahresende nochmal ein ruhigeres Fahrwasser rein, wo man das alles ein bisschen refactoren kann. Würde ich mir wünschen.
Ja. Ja. Ansonsten haben wir noch was?
Nee, ich habe
noch irgendwas. Genau. Was hast du noch? Ein bisschen kleiner Chor an das Publikum. Wenn ihr euch, wir sind ja auch immer so ein bisschen im Wandel und versuchen uns natürlich auch weiter zu entwickeln. Wir können natürlich wir berichten meist über das, was wir sehen. Wenn ihr irgendwie irgendwelche Themen unterrepräsentiert findet oder sowas, oder selbst, ich glaube, dabei bleiben wir unterrepräsentiert findet, dann gibt gerne Bescheid, ne? Und sagt an oder fragt an unter podcast@sva.de. Und wir werden halt schauen, was wir daraus machen können, oder?
Genau. Wir werden es ganz sicher nicht ignorieren. Aber auf jeden Fall freue ich mich darauf, wenn wir Zuschriften bekommen und mit der Community interagieren können. Ja, würde ich sagen, das wäre es eigentlich für diesmal, oder, Volkmar? Hast du noch irgendwas aus dem Nähkästchen, was du vielleicht noch erzählen willst? Ist dir letzte Woche irgendwas über den Weg gelaufen, was dich ganz besonders gestört hat?
Nein.
Alles klar. Dann würde ich sagen, schließen wir hier für eine Folge, die ja, sag ich mal, vom Sommerloch betroffen war, sind wir trotzdem auf eine recht beachtliche Zeit gekommen. Entsprechend danken wir euch für eure Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn wir uns euch bei der nächsten Foto and Friends Folge wieder begrüßen dürfen. Und ja, dann würde ich sagen, folg mal, es war mir ein Fest mit dir und ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche.
Und euch das auch. Wünsche ich dir auch und euch dann ein baldiges Wochenende.
Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.